SWR 2 Wissen.
Le secret des arbres réside dans la communication entre la partie aérienne et la partie racinaire. Das Geheimnis der Bäume basiert auf der Kommunikation zwischen Wurzeln und Sprosse.
Es gibt zum Beispiel bei einer großen Gruppe von Bäumen das Erkenntnis, dass die Bäume nicht kontinuierlich wachsen, sondern durch Schübe, die entweder im Sprossbereich oder im Wurzelbereich stattfinden und sich alternieren. Das heißt, im Grunde genommen haben diese Bäume entweder zu viel Blattmasse für die Wurzeln, dann müssen sie schnell ein paar Wurzeln bilden, und dann bilden sie zu viel Wurzeln. Und diese Wurzeln können nicht mehr genug ernährt werden, also muss den nächsten Blattschub kommen. Und so wächst die Pflanze durch eine Abwechslung von Wachstumsschüben im Wurzeln- und im Blattbereich. Und das ist ein typisches rhythmisches Phänomen. Das ist schon sehr, sehr faszinierend. Ja.
Rhythmus Eiche. Wurzel und Spross wachsen im Wechsel. Eine Sendung von Konrad Lindner.
Die Stiel- oder Sommereiche wird als Baum der Bäume verehrt. Wegen des wertvollen Holzes ist oft von der deutschen Eiche die Rede. Die Stieleiche sorgt vor allem deshalb für Bewunderung, weil sie ungeheuer alt werden kann. Die Neuhauseiche im Landkreis Tübingen hat etwa 500 Jahre vorzuweisen. Unter den Ivenacker-Eichen bei Stavenhagen in Mecklenburg-Vorpommern wird die stärkste Stieleiche mit einem Stammumfang von mehr als 10 Metern auf fast 900 Jahre geschätzt. Diese uralten Bäume schieben in jedem Frühjahr junges, frisches Leben aus sich heraus. Durch ihre zarten, hellgrünen Spitzen ist eine noch so betagte Eiche immer wieder jung. Das Wachstum, das Jahrhunderte anhält, verwandelt Bäume aus der Perspektive des Menschen in die erstaunlichsten Lebewesen der Erde. Sie kommen 300 Jahre, sie stehen 300 Jahre, sie gehen 300 Jahre. In der Eichenforschung ist das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle an der Saale eine wichtige Adresse. Zwei Forscher, Sylvie Ermann und François Busco, haben dort ein Langzeitprojekt gestartet, in dem die Stieleiche im Mittelpunkt steht. Für die Biologin und den Bodenökologen sind die Eichen ein Pflanzensystem, mit dem sie Messungen durchführen. Das geschieht sowohl im Labor in Halle als auch draußen im Freiland auf der Feldstation Bad Lauchstädt. Ein Schritt, ein Blick, es klickt. Sylvie Ermann hüpft in einem kleinen Eichenwald mit ihrer Kamera hin und her. Auf dem Versuchsgut in Bad Lauchstädt geht es nicht um Naturfotografie und Pflanzenästhetik. Hier wächst seit dem Jahr 2010 die erste Auspflanzung von Mini-Eichen aus dem Labor in Halle unter Freilandbedingungen in den Himmel. Die Stieleichen der ersten Freilandkultur sind inzwischen fast 4 Meter hoch. Auf der Versuchsfläche wird das Verhalten der Bäume akribisch beobachtet. In jeder Vegetationsperiode dokumentiert Sylvie Ermann das schubweise Wachstum der Eichentriebe.
Und diese Wachstumsetagen, das sind jeweils Wachstumsschübe. Die Eiche wächst nicht endlos, sie macht kleine Wachstumsschübe, mehr oder weniger groß sogar. Die werden so sukzessiv gebildet. Es finden mehrere Wachstumsschübe während einer Wachstumsperiode statt. Das erste ist im Frühling, dann haben sie eine im Juni, der berühmte Johannistrieb. Und des Weiteren haben sie nochmal, wenn die Wetterbedingungen gut sind, einen Wachstumsschub im August. Das sind so diese Einheiten, die wir messen.
Der Biologe François Busco leitet am Helmholtz-Zentrum in Halle die Abteilung Bodenökologie. Bei dem Langzeitprojekt der Eichenforschung geht es um die Stieleiche als Ganzes und um ihre Lebensgemeinschaft mit vielen Organismen. Von den Pilzen im Wurzelraum bis zum Eichelheer im Kronenraum. François Busco.
Was wir messen möchten, ist einerseits, was die Pflanze leistet. Zum Beispiel, wie viele Rhythmen im Jahr sie im Zusammenhang mit der Temperatur realisiert, wie schnell sie wächst. Dann gibt es spezifische morphologische Merkmale. Ökologen messen sehr, sehr oft das Verhältnis zwischen Blattfläche und Blattgewicht. Das sagt uns sehr, sehr viel über das Wohlbefinden der Bäume. Aber Eichen sind deshalb auch interessant, weil sie eine extrem hohe Anzahl von assoziierten Organismen haben, also alle möglichen Vogelarten, aber auch Raupen, viele parasitische Pilze im Wurzelbereich, auf Blattbereich und natürlich auch gutmütige Pilzen, also symbiotischen Pilzen. Und was uns interessiert, ist, wie diese relativ große Lebensgemeinschaft sich an die Bedingungen draußen einpasst. Weil im Grunde die Eiche lebt nicht allein, sondern sie lebt mit ihren assoziierten Organismen und entweder schafft das diese Lebensgemeinschaft gemeinsam mit den Bedingungen zurechtzukommen oder sie kollabiert zusammen.
Bei den Eichen hat François Buscot besonders die Wurzeln im Blick, weil er die Symbiose der Bäume mit Pilzen erforscht. Zusammen mit seinem Team untersucht er, wie sich die Eichen durch die Kooperation mit Pilzen ernähren. Eine ausgewachsene grüne Eiche besitzt unter der Erde ein Wurzelwerk, das fast genauso gewaltig ist wie die Krone über der Erde. Die Eichen werden nur groß und stark, weil sie im Boden Partnerorganismen haben.
Man rechnet, dass es im Boden pro Hektar ungefähr 10 bis 13 Tonnen Bakterien, und wir sprechen hier von Trockengewicht, das heißt, wenn man noch die Flüssigkeit dieser Organismen in sich beinhalten mit berücksichtigt, dann wären wir wahrscheinlich einen Faktor 10 drüber. Die Biomasse der Pilze liegt ungefähr auch bei 10 Tonnen. Dahingegen als Vergleich gibt es pro Hektar vielleicht 2 Kilo Maulwurf.
Im Leben einer Eiche geht es unter der Erde von Wurzel zu Wurzel recht bewegt zu. Zusammen mit Pilzen werden im Dunkel des Bodens Nährstoffe zerlegt, transportiert und ausgetauscht.
Die Eichenwurzeln, so wie übrigens alle Baumwurzeln, leben in Böden in Symbiosen mit Pilzen. Das nennt man wissenschaftlich eine Mykorrhiza, Myko für Pilz und Rhiza für Wurzel. Und das ist eine symbiotische Assoziation. Der Pilz bekommt von der Pflanze Zucker. Und dafür liefert der Pilz Wasser und alle Nährelemente, die er im Boden für die Pflanze mobilisiert.
Die Wurzeln der Eichen in den Wäldern und auf Wiesen stecken nicht nackt und kahl im Boden. Die Eichen gehen mit Pilzen eine innige Beziehung ein. Sichtbar daran, dass der Pilzpartner die Wurzeln der Eichen eng anliegend und vollständig umhüllt. Um herauszubekommen, wie sich das rhythmische Wachstum der Eichen auf die Partnerschaft mit Helferpilzen unter der Erde, aber auch auf die Abwehr des Befalls durch Mehltau im Blattbereich auswirkt, werden im Helmholtz-Zentrum in Halle an der Saale Baumkulturen im Labor herangezogen.
Wir befinden uns jetzt in unserem Laborbereich vor dem Eingangstor der Kulturkammer, wo wir unsere Eichen haben.
Stieleichen und auch Traubeneichen erreichen 40 Meter Höhe. Die Stieleiche, Baum des Jahres 1989, und die Traubeneiche, Baum des Jahres 2014, sind keine verschiedenen biologischen Arten. Die Faustbotaniker nehmen heute an, dass es sich nur um 2 Unterarten handelt, um Anpassungen an entweder trockenere oder feuchtere Standorte. Alle Bäume öffnen sich dem Himmel, um das Sonnenlicht einzufangen, und Wurzeln in den Boden, um Nährstoffe aufzunehmen. Aber die Eichen, zu denen François Buscot im Gebäude des Helmholtz-Zentrums führt, besitzen keine meterdicken Stämme mit gewaltigen Kronen und tiefen Pfahlwurzeln. Der Weg führt in eine Kammer ohne Fenster, in der die Bäume noch klein und jung sind.
Was wir hier hören, ist im Grunde die Klimaanlage. In diesem Raum muss die Temperatur konstant bleiben. Die liegt bei 23 Grad. Und wir fahren hier auch ein Tag-Nacht-Regime. Das heißt, die Lampen sind angeschaltet 16 Stunden am Tag und dann gibt es eine 8-stündige Nacht.
In den Gläsern gedeihen auf den Nährböden winzige Eichen, die genetisch völlig identisch sind. Alle Bäume sind Geschwister. Es handelt sich um einen sogenannten Eichenklon, eine Population, die durch künstliche Vermehrung hergestellt worden ist. Während im Normalfall aus einer Eichel eine einzige Eiche wächst, können durch Vermehrung im Reagenzglas aus einer Eichel über die Zwischenstufe der Knospen viele identische Pflanzen hergestellt werden. Die Spezialistin für die künstliche Vermehrung von Stieleichen ist Sylvie Ermann.
Normalerweise, wenn es Ihnen gelingt, nehmen Sie ja einen Teil des Sämlings oder der Eichel und bilden neue Pflanzen. Leider ist es manchmal so, dass nicht jede Eichel dann reagiert oder dass sie die Eichel verlieren durch Infektion oder einfach, weil die Kultur nicht wächst. Aber ab dem Moment, wo die Kultur angewachsen ist, dann können sie Tausende von Eichen erzeugen, von einer Eichel.
Der Eichenklon in Halle ist ein lebendes Modell der Forschung. Es handelt sich um eine Baumpopulation, mit der aus der Perspektive der ökologischen Grundlagenforschung präzise gemessen werden kann, wie Mikroorganismen und Pilze unter der Erde oder Klimaschwankungen und Fraßschädlinge über der Erde das Wachstum dieser durchweg einheitlichen Eichen beeinflussen. Die Kulturkammer im Labortrakt ist so etwas wie die Säuglingsstation. François Biscot öffnet einen der Schränke, in dem dicht an dicht Glasgefäße stehen.
Dass wir hier mit Eichen zu tun haben, das glaubt man nicht unbedingt sofort. Wir haben sehr, sehr Frühphasen der Vermehrung, so wie hier in diesem kleinen Gefäß. Das ist ein Weckglas, kleine Sprosse, es gibt keine Wurzel. Das Ganze wächst auf einem Gelia-Medium. Hier unten in dem Medium, das ist eine Narbe nach dem Schnitt. Wenn wir jetzt einen weiteren Weckglas nehmen, dann erkennt man vielleicht schon langsam die Form der Eichenblätter. Ja, also ich denke, hier würden Sie noch identifizieren können, dass es eine Eiche ist. Und dann kommt die Phase, wo diese Eichen in Reagenzgläser kommen, wo sie wurzeln. Also diese Pflanze hat jetzt Wurzeln schon gemacht. Und jetzt haben wir eine Mini-Eiche. Und ich weiß nicht, wie viel wir hier haben, aber das sind mehrere Hunderte auf paar Quadratmeter.
Die kleinsten Pflanzen im Raum sind nicht viel größer als ausgewachsene Laubmoose. Aber man erkennt an den leuchtend grünen Blättchen mit den eingebuchteten Rändern zweifelsfrei, dass es sich um Stieleichen handelt. Die kleinen Eichen sind etwa 7 Wochen alt.
Diese Eichen, es ist kaum zu glauben, aber die sind nicht viel größer als 3 bis 4 Zentimeter. Und die Blätter, muss man sich vorstellen, die sind vielleicht 1-2 Zentimeter lang. Und das ist auch eine wunderschöne Sache, die ich auch immer wieder gerne zu Weihnachten verschenke. So eine Eiche im Röhrchen, und das ist immer sehr beeindruckend.
Unter Laborbedingungen wurden Eigenschaften der Eichen sichtbar, die bisher nicht bekannt waren und mit denen auch niemand gerechnet hatte. Es stellte sich in den Kulturen heraus, dass schon die winzigen Eichen durch und durch rhythmische Wesen sind. Wenn im Labor die schwankenden äußeren Einflüsse wie Wind und Wetter sowie jahreszeitlicher Wechsel ausgeschaltet sind, könnte man meinen, dass Wurzel und Spross gleichmäßig und gleichzeitig wachsen. Aber nichts von alledem.
Wir haben keine Saisonalität mehr. Wir halten unsere ganze Kulturbedingungen konstant. Immer dasselbe Licht, immer dieselbe Temperatur. Und trotzdem findet die Pflanze immer wieder diese Regelmäßigkeit, alle 3 Wochen einen neuen Spross zu machen. Und das bleibt geheimnisvoll. Also da ist noch kein Wissenschaftler bis heute auf das Geheimnis gekommen und weiß nicht, woran es liegt.
Kein Einfluss von außen. Dennoch wachsen die Eichen im Spross und im Wurzelbereich nicht stetig und ständig, sondern rhythmisch und abwechselnd. Die Energie des Wachstumsimpulses strömt entweder in den Sprossbereich oder in den Wurzelbereich der Pflanze.
Wir haben Schübe, die eigentlich das Ganze vorantreiben. Und man kann natürlich dieses Bild auch auf die Eiche anwenden. Also es geht nie linear, es sind immer Schübe, Ruhephasen, Schübe. Ja? Und genauso wie der Mensch, wir entwickeln uns, wir machen große Fortschritte und dann müssen wir wieder etwas Energie tanken, uns ausruhen und dann geht's wieder los. Und genauso ist es auch bei der Eiche.
Die Baumforscherin nimmt ein Diagramm zur Hand, auf dem die Stadien des Wachstums der Stieleichen modelliert sind.
Wir haben 4 Stadien hier beschrieben, eine Ruhephase. Wir haben dann eine Phase, wo die Endknospe anfängt zu schwellen. Das ist dieser Bursting. Zu dem Zeitpunkt findet auch im Wurzelbereich die maximale Wurzelwachstumsphase. Und dann ist es so, dass die Knospe aufbricht. Das ist das C-Stadium. Das ist die Streckungsphase, die man so schön mit dieser roten Farbe auch im Frühling sieht. Und zum Schluss haben wir die neu ausgebildete, entwickelte Blätter. Und das sind so die 4 Stadien, die wir als Referenz haben, um diese Rhythmizität dann darzustellen.
In dem Rhythmusmodell sieht François Biscot seit der ersten gemeinsamen Publikation mit Sylvie Ermann den Schlüssel, um die Kooperation zwischen den Eichenwurzeln und den Pilzpartnern bei der Nahrungsaufnahme besser verstehen zu lernen. Der Bodenökologe über das Neue des gemeinsamen Ansatzes.
Was wir hinzugebracht haben, ist, dass die Rhythmizität nicht nur den Sprossteil betrifft, sondern auch versetzt immer den Wurzelteil. Das war nicht so gut bekannt. Und was wir auch gezeigt haben, ist, dass diese Wurzelrhythmizität einen Einfluss auf die Dynamik der Schließung von Symbiosen mit Pilzen hat.
Bislang ist in der Wald- und Baumforschung vor allem das Wachstum der Pappel untersucht worden. Aber bei diesem Baum gibt es kein alternierendes Wachstum zwischen Spross und Wurzel. Eichen und Pappeln unterscheiden sich. Nicht nur in der Färbung des Holzes, auch die Fortpflanzung ist verschieden. Eichen können sich allein durch Samen fortpflanzen. Pappeln dagegen bilden nicht nur Samen, sondern sie können sich auch ohne Befruchtung vermehren. Wer einen Pappelzweig abbricht, kann ihn bei genügend Feuchtigkeit wieder bewurzeln und hat damit einen Pappelklon erzeugt. Also keine sexuelle, sondern eine vegetative Vermehrung. Sylvie Ermann schließt nicht aus, dass zwischen der Art und Weise des Wachstums der Eichen und der Art und Weise ihrer Fortpflanzung ein Zusammenhang bestehen könnte.
Was mir auffällt, ist, dass die Bäume, die eine ganz strikte Rhythmizität haben und so sich verhalten mit diesem endogenen rhythmischen Wachstum, sind auch die Bäume, die keine vegetative Vermehrung haben. Wir haben auf der einen Seite die Pappel, die weniger nicht rhythmisch wächst, dieses Modell nicht hat und auch sehr leichtes vegetatives Wachstum vorzeigt. Und auf der anderen Seite, ganz in dem anderen Extrem, deswegen ein neues Modell, das ist die Eiche, mit diesen zwei Charakteristiken, Rhythmizität und Vermehrung über Samen. Und deswegen ist auch unser Modell Eiche vermehrt in vitro eine ganz besondere Sache, weil es die ganz wenig und ganz selten gibt.
Die Stieleichen der ersten Auspflanzung in Bad Lauchstädt wachsen pro Jahr fast einen Meter. Für Eichen ist das sehr viel. François Biscot ist begeistert über den Erfolg dieser Auspflanzung in der Feldstation.
Man muss sich vorstellen, dass diese Pflanze vorher insgesamt seit über 20 Jahren in Reagenzgläsern kultiviert worden. Und wir waren sehr erstaunt zu sehen und sehr froh zu sehen, wie schnell sie wächst. Und manchmal habe ich gedacht, naja, vielleicht nach 20 Jahren Knast im Reagenzglas freut sie sich endlich mal wieder in die Natur zu sein und wächst deshalb vielleicht so schön. Wir nutzen diese Pflanze, wir nennen das Phytometer. Das ist ja eine Pflanze, die wir sehr gut kennen. Alle Kopien sind absolut identisch und wir setzen sie frei entlang von Klimagradienten zum Beispiel und messen da sehr, sehr viele Parameter, um zu wissen, wie sie reagiert auf Variationen, Niederschlägen oder Temperaturen und sowas, wie sie sich da anpasst.
Der erste Trieb der Stieleichen im Frühling 2013 machte bei ungefähr 15 cm Halt. Der zweite Schub im Juli umfasste ein Mehrfaches, ganze 60 cm. Im Jahr 2012 dagegen war es umgekehrt. Da es im Frühling warm war, erreichte der Wachstumsschub über 50 cm, während die Schübe im kalten Julimonat nur etwa 15 cm betragen haben. Während der Vegetationsperiode besteht zwischen der Temperatur und der Schublänge eine direkte Parallelität. Nicht schon im Sommer, aber im Herbst unterscheiden sich dann auch die Blätter innerhalb der einzelnen Schübe deutlich voneinander.
Wir haben die ersten Blätter hier, die schon bräunlich werden am Rande. Das sind alles Blätter, die auf den Seitentriebe sich entwickelt haben. Seitentrieben von dem Haupttrieb, der voriges Jahr sich entwickelt hat. Dann haben Sie Blätter, die grüner sind hier. Hier zum Beispiel. Da sind die Blätter, die sich direkt auf dem Wachstumsschub, also auf dem Triebteil entwickelt haben, der sich im Frühling gebildet hat. Hier sehen Sie das auch, schön grüne Blätter. Und dann haben Sie einen nächsten Wachstumsschub mit mehltaubefallenen Blättern. Sehr weiß hier, da sieht man sehr schön dieser ganze Pilzbefall ab hier. Und das sind die Wachstumsschübe, die sich im Sommer gebildet haben. Wo die Feuchte sehr hoch war, die Temperatur höher war, die optimale Bedingung für der Befall mit Mehltau. Und da sieht man jetzt besonders im Herbst sehr gut. Deswegen fotografiere ich das sehr gerne, weil wir haben die grüne, die gefärbte und die weiße mit Mehltau befallene Blätter.
Der Mehltaubefall gehört zu den Problemen, mit denen sich François Biscot auseinandersetzt. Als Pilzforscher richtet er den Blick auf den Wurzelraum der Eichen, aber auch auf den Kronenraum. Die Helferpilze im Boden bekommen von der Eiche Zucker. Dafür geben sie der Pflanze Wasser und Nährelemente, die sie im Boden mobilisieren. Die Basis für die Gesundheit der Eichen steckt im Wurzelraum. Ist die Pilzpartnerschaft unter der Erde gut in Fluss, sind die Eichen viel widerstandsfähiger gegen den schädlichen Pilzbefall aus der Luft.
Sie assoziieren sich mit verschiedenen Bodenpilzen und bilden eine ziemlich feine, manchmal sehr schöne Struktur, die man Mykorrhiza nennt. Und diese symbiotische Assoziation ist essentiell für die Pflanze. Sie hilft der Pflanze, Wasserressourcen, Nährstoff aus dem Boden zu mobilisieren. Aber wir wissen auch, dass eine Pflanze, die so vergesellschaftet ist, viele verbesserte Eigenschaften zeigt, zum Beispiel Resistenz gegenüber Stressfaktoren. Und das ist der Grund, weshalb wir ein Verbundprojekt namens Trophin Oak, also Oak ist das englische Wort für Eiche und Trophin ist für alles, was mit Nahrung zu tun hat. Und da untersuchen wir den Einfluss dieser Symbiose mit Bodenpilzen auf die Resistenz gegenüber Blattmehltau, also die Eiche ist sehr anfällig für Blattmehltau oder Herbivorie durch Raupen und versuchen, das Funktionieren dieses ganzen Systems zu verstehen.
Zuerst in Bad Lauchstädt und dann im Harz sowie an vielen anderen Orten, darunter im französischen Jura, pflanzte Sylvie Ermann seit 2010 Stieleichen an, die in der Kulturkammer des Helmholtz-Zentrums in Halle aufgezogen wurden. Die Devise »Mache messbar, was zu messen ist« gilt auch in der modernen Baumforschung.
Also wir messen zum Beispiel die Photosynthese. Wir messen die Effizienz der Photosynthese. Wir messen die Genregulation. Da sind ganz viele Gene, die hochreguliert werden, runterreguliert werden. Und das sind die Reaktionen auf Angriff von Pathogene, auf Angriff von Mehltau, auf Angriff von Raupen. Und das alles kann man messen. Da gibt es differenziell exprimierte Gene. Die werden mit Logarithmen, die werden mit Zahlen, die werden mit Statistik ausgewertet. Und wir können dann genau einschätzen, wie sich dieses ganze Umfeld auf die Entwicklung der Eiche auswirkt.
Das Wachstum der Stieleichen wird seit 2010 draußen im Feld gemessen. Aber auch im Labor, um mehr über Mykorrhiza, über die Symbiose von Wurzel und Pilz zu erfahren. Wie Kriminalisten auf der Spur der Kreisläufe in der Natur arbeiten die Mitarbeiter des Projektes zur Eichenernährung, Trophin Oak, in Halle an der Saale, aber auch in Göttingen, Marburg und München, an der Aufklärung der pflanzlichen Selbstregulation. Welche und wie viele Gene werden aktiv, damit es zwischen den Wurzeln und dem Pilzpartner zur Zusammenarbeit und zum Stoffaustausch kommt? Wie stärkt die Symbiose zwischen Partnerpilz und Wurzeln unter der Erde die Abwehr gegen Mehltau über der Erde?
Ja, wir werden jetzt in einem Kulturraum reingehen, wo wir unsere Pilzkulturen machen.
Im Labor des Helmholtz-Zentrums in Halle öffnet François Buscot eine schwere Tür. Es geht in den Kulturraum, der für das Studium des Zusammenspiels von Eichenwurzeln und Helferpilzen bedeutsam ist. Hier werden die Pilze herangezogen, die Partner der Eichen sind. Dann werden sie inokuliert. Das heißt, sie werden den Wurzeln angeimpft. Auch im Eichenleben außerhalb des Labors kommen die helfenden Pilze vor. Sie umhüllen zu Milliarden die Eichenwurzeln wie einen Pullover. François Buscot nimmt eine Petrischale in die Hand.
Hier, das ist eine Mykorrhiza, die wirklich knallgelb ist. Es gibt, wenn man Wurzeln aus dem Boden präpariert, die ganze Palette von Wurzeln. Ich habe schon Mykorrhizen gesehen, die eine Mintfarbe haben. Es gibt auch welche, die violett sind. Es geht im Bereich weiß, silbrig, alle möglichen Variationen. Also das ist eine Faszination.
Eines der Modellsysteme, das hier untersucht wird, ist das Wechselspiel der Wurzeln der Stieleiche mit dem gelben Pilz Piloderma groceum, ein wichtiger Helferpilz. Durch die Forschungen im Labor konnte erstmals aufgeklärt werden, an der Regulation der Symbiose zwischen der Eiche und den Helferpilzen sind Hunderte und Aberhunderte Gene beteiligt. François Buscot und seine Mitarbeiter fanden heraus,
dass zur Regulation dieser Symbiose nicht weniger als 1097 Gene der Eiche hochregulieren werden müssen, während 1064 runterreguliert werden müssen. Wir versuchen natürlich zu erfahren, wer diese Pilze sind, was sie machen, wozu sie da sind. Das ist wirklich das absolute Ende der ganzen Kette.
Forschung ist teuer. Daher der Einwand, wenn Kuckuck oder Schlupfwespe die Raupen des Eichenprozessionsspinners fressen, muss man nicht jahrelang im Labor hantieren, um nach der Eichengesundheit zu fragen. mühsam in Petrischale und Reagenzglas Eiche und Pilz heranziehen, die Pflanzen ernten und für Genanalysen einfrieren, um wieder im Labor die Kooperation zwischen Wurzel und Pilz quantitativ zu bestimmen. François Biscot kennt diesen Einwand. Daher begründet er, warum es so wichtig ist, den bodenökologischen Ansatz der Baumforschung mit dem modernen Laborhandwerk zu vereinen.
Also eine Pflanze in ihrer Umwelt lebt in Wechselwirkung mit einer Fülle von Organismen. Und man muss versuchen, die Gesamtheit dieser Wechselwirkungen zu verstehen. Zum Beispiel der Pilz, der in Symbiosen mit Wurzeln lebt, nimmt ungefähr 10-20% der Photoassimilation für sich. Das heißt, die Pflanze muss da ziemlich viel abgeben von dem, was sie macht. Und dann wollen wir wissen, hat es einen Einfluss auf die Virulenz von Raupen zum Beispiel? Ist es besser, wenn es diese Assoziation gibt, ja oder nein? Es mag sein, dass die Raupe dem Vogel besser schmeckt, nur weil der Baum in dieser Symbiose lebt. Das wissen wir noch nicht. Also das sind Aspekte, die wir untersuchen.
Sylvie Armann und François Biscot haben inzwischen im Harz und an vielen anderen Orten Auspflanzungen angelegt. Alle Bäume sind Geschwister aus der Laborkultur. Diese Stieleichen werden, so dachte man, um die Jahre 2020 bis 2025 herum neue Eicheln bilden. Aber wider Erwarten blühten die Eichen der ersten Auspflanzung bereits im Jahr 2014 und entwickelten erste Eicheln. Und was heranwächst, ist von Anfang an auf Rhythmus eingestellt.